Am Anfang, 7 Uhr. So, wir wollen den Herrn preisen. Vater, ich danke dir, dass auch heute Abend du in unserer Mitte bist. Und wir wollen ganz besonders an diesem Wochenende, ganz besonders in dieser Zeit, in der wir leben, dich loben und preisen und mit dem Hosianna beginnen. Wir wollen einfach in die Anbetung gehen, abschalten, alles vergessen, alles links liegen lassen. Jesus, du bist Nummer eins und du bist das Wichtigste. Und wir wollen dich feiern und dich besingen und dich bejubeln und dich preisen. Du bist der lebendige Gott. Halleluja. Amen. Lass uns.
Die Herrlichkeit des Herrn sei über uns, sei mit uns. Und die Herrlichkeit Gottes soll dein Leben begleiten auf Schritt und Tritt. Und das ist das, mich bewegt und mich beschäftigt in dieser Weihnachtszeit. Mehr von Jesus. Oh, wie glücklich wäre ich, wenn ich bei Josef gewesen wäre. Damals in Bethlehem. Ganz nah bei Jesus. Den Sohn Gottes mitzuerleben, des Aufwächs, sich entwickelt, was er so macht. Bei Josef. Du hörst gerne Maria, oder? Heute Abend mein Thema ist, was ist mit Weihnachten los? Ist Weihnachten heidnisch? Ist Weihnachten christlich? Ist Weihnachten, was weiß ich, atheistisch, materialistisch? Weihnachten kann alles sein, je nachdem, was du daraus machst. Es hängt also von dir und mir, wie wir uns zu Weihnachten gegenüber verhalten. Ich werde heute also heiße Eisen berühren, heilige Kühe schlachten oder sonst noch etwas von diesen heiklen Dingen tun in Sachen Weihnachten. Vielleicht wirst du über einiges schockiert sein und sagen, das habe ich noch nie so gesehen, noch nie so gehört. Ich habe auch manches nicht gesehen, nicht so gesehen und nicht so gehört, dass Gott es mir aufgeschlossen hat. Und was ich euch hier heute Abend bringe, ist einfach, was Gott mir so im Laufe der Zeit mitgeteilt hat, mir klar gemacht hat, was ich so erkannt habe, was mir groß geworden ist. Ich habe alles festgestellt über das Volk Gottes, liegt so ein Hauch von Nebel, das in große Wahrheit alles in einer Wolke von Nebel, alles so verdunkelt. Und der Teufel hat mir verschiedene verstanden, alles so entchristlichen, alles so ein Patsch vom Okkulten, Spiritualistischen und Spiritualen und Mystischem und Magischem, sich Anstieg zu geben und zu sagen, das dürft ihr ja nicht feiern. Das ist also, das ist ein Teufel, aber gerade das, weil der Teufel so uns warnt und weil man dagegen andere sagt, das dürft ihr nicht, dann frage ich, ist das nicht wahr und was ist die Wahrheit? Okay, aber zuerst einmal, bevor ich das Thema behandle, möchte ich dich einladen für morgen um 10 Uhr, wie konnte Jesus Mensch werden? Wie konnte er in dieses Baby hineinschlüpfen, dieser große, allmächtige, allgegenwärtige, allweise Gott, wie konnte er so klein werden, dass er ein Baby werden konnte? Das Thema werde ich behandeln. Dann am kommenden Mittwoch, warum ist Jesus überhaupt geboren? Er hätte auch gleich vom Himmel runterfliegen können wie ein Engel. Und gleich irgendwo sich niederlassen auf dem Tempelberg und sagen, guck mal, ich bin's. Und sich dann in den Tempel setzen können. Leute, glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Also wenn ich glaube, wenn ich fühle mich, ist das dann gegen mich. Also ganz kurzer Prozess an. So wie er jetzt macht, wenn er vom Öl kommt. Warum ist Jesus erst einmal als Mensch geboren? Warum hat er den untersten Weg gewählt? Zum Nachdenken. Dann Heiligabend haben wir um 17 Uhr Gottesdienst. Und ich werde mich versuchen, eine Stunde zu halten, so damit du noch nach Hause kommen kannst. Werde ich ein bisschen, tolerant sein. Ich werde dich nicht zu lange festhalten. Eine Stunde. Also eine Stunde, wir werden uns Gedanken machen. Gott gibt uns, was wir brauchen. Also du hast vielleicht gewünscht, dass du ans Christkind geschrieben. Aber der Herr weiß, was dir wirklich fehlt und was du wirklich brauchst. Und das Nötige ist, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also befiehl jetzt schon dem Herrn, deine Wege, hoffe auf ihn und er wird alles wohl machen. Dann am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr Gottesdienst. Dann am Samstag, wie gewohnt, 19 Uhr. Ohne Weihnachten gibt es keine Erlösung. Und dann wieder am Sonntag ganz normal um 10 Uhr. Wir werden Silvester noch nebenbei ein wenig. Silvester werden wir um 8 Uhr den Gottesdienst beginnen. Wir werden Abendmahl haben, wir werden Liebesmahl haben, wir werden eine Zeit der Gemeinschaft haben, wir werden mit Gebet ins neue Jahr und mit Losung und mit allem, was so alles dazugehört. Wir wollen also Vollpower ins neue Jahr, das alte abschließen. Ich habe überlegt, vielleicht mache ich sogar Fußwaschen, aber ist nicht zu viel von dem Guten, ist nicht nötig. Aber ich denke, es wäre gut, dass wir so alles zurücklassen von 2009. Es gab Höhen, es gab Tiefen, es gab Glück und es gab Leid. Wir wollen das alles zurücklassen, Danke sagen, also Bilanz ziehen kurz und sagen, das war gut und das war nicht gut, das war nicht gut, das vergessen wir. Das geben wir Gott ab. Und es ist auch wichtig im Leben, nicht nur Silvester haben, sondern jeden Tag, ich habe in meinem Leben das gelernt, jeden Tag Silvester zu feiern. Jeden Tag gebe ich, bevor ich einschlafe, sage Jesus, ich gebe alles, das Gute, aber auch das Schlechte. Die Dinge, die nicht so gut waren und die gut waren, die Hilfe, die ich behalten kann und auch vielleicht noch im Traum verarbeiten kann. Okay, zu meinem Thema heute ist Weihnachten heidnisch. Ich will also dir die tieferen, positiven Gründe geben, liefern für Weihnachten, dass du mit gutem Gewissen Weihnachten feiern kannst, deine Weihnachtskranz essen kannst und deine Weihnachtsgeschenke austeilen kannst. So alles in Frieden und ein gutes Gewissen für Weihnachten. Denn ganz besonders so Sektenleute, insbesondere hohe Zeugen und, ja, und solche Leute, die irgendwie so ein bisschen puritanisch gestimmt sind, Weihnachten, das ist kein christliches Fest. Und ich möchte sagen, doch, Weihnachten kam der König aller Könige, kam der Herr aller Herren, kam der Schöpfer in seine Schöpfung herunter. Weihnachten ist lange vorausgesagt worden in der Geschichte. Wenn ich daran denke, Mose sagte, der Herr wird einen Propheten, so wie mich, auferwecken. Und wurde schon Jahrtausende immer vorausgesagt und angesagt, es wird einer kommen, dieser Messias, dieser Erwartete. Bileam in 4. Mose 24, 17 sagt, ich sehe einen Stern Jakobs, ich sehe eine Verheißung, ich sehe das. Und er wird kommen, dieser verheißene Messias. Und Juden waren nicht die einzigen, die einen Erlöser erwarteten. Wir denken an die Juden, nein, die ganze Welt hat einen Messias erwartet. Die ganze Welt hat eine Erlösung erwartet. Auch unter den Völkern, den entferntesten Völkern, kursierten Prophezeiungen jeglicher Art. Sie kümmern sich nicht um jüdische Schriften, sie wussten auch von ihrem Messias nicht viel, aber sie hatten eine Hoffnung. Da muss einer kommen, der uns von diesem irdischen, verfluchten Dasein befreien könnte. Denk nur, 400 Jahre vor Christus, Sokrates. Und Sokrates hat einen Satz gesagt, das ist hier eine Prophezeiung. Wir müssen warten, bis jemand von Gott kommt, der uns darüber belehrt, wie wir uns gegen die Gottheit und die Menschheit verhalten sollten. Da muss einer kommen, dieser große Lehrer. Oder Plato hat erklärt, auch Jahrhunderte davor, es ist notwendig, dass ein Gesetzgeber vom Himmel gesandt werde, um uns zu unterrichten, welch ein Verlangen habe ich, diesen Mann zu sehen und zu wissen, wer er ist. Also wer hat sich gesehen? Und Jesus sagt einmal, die Propheten haben sich gesehen, aber hat schon verlangt zu sehen, einen der Tage, was ihr seht. Also das war durchaus in den Völkern. Und überall, also, so wie alle Völker von der Sintflut zu berichten mussten, so wie alle Völker vom Sündenfall, ein Stück weit auf ihre Art und Dispersion, in ihren Märchen zu berichten mussten, so mussten alle Völker durchweg, dass ein Erlöser, ein Messias kommt. Johannes 3, Vers 17, da heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er sie rette. Weihnachten ist also eine Rettungsaktion Gottes gewesen. Weihnachten ist eine Zeit der frohen Botschaft. Weihnachten predigen die Engel das Evangelium, nicht die Menschen. Du kannst auch heute, wenn du heute so das Supermarkt gehst, überall hörst du Odo Fröhlich und so weiter, die Engel predigen, auch wenn wir sagen, materialistisch. Überall hörst du und siehst du, also das Evangelium wird gepredigt und dann kommt diese heilige Nacht, sowieso so eine ganz merkwürdige Nacht, der 24. Dezember, also bei uns hier im Westen, im Jarden, da unten in Russland und woanders, ist der 6. Januar, dieser Tag der Erscheinung, was auch immer ist. Also ihr könnt am 24. feiern Weihnachten und die anderen am 6. Januar, also habt ihr doppelt Weihnachten. Und habt ihr doppelt Freude und seid doppelt reich gesegnet. Ist egal, welche Zeit und welchem Augenblick das passiert ist, aber auf jeden Fall, ich verkündige euch eine große Freude, die der ganzen Welt, den ganzen Völkern widerfahren wird. Weihnachten ist die Erfüllung dieser alten Weissagung, die ich vorhin nur kurz gestreift habe, die gibt eine ganze Menge. Und es gibt viele solche Prophezeiungen, die ihr spürt, dann muss aber kommen der starke Mann, der große Erlöser, der große Heiland. So kann es nicht mehr weitergehen. Und deshalb, der Messias, Jesus Christus, ist gekommen und es wird kein anderer mehr kommen, da können Juden noch 1000 Jahre warten. Wenn noch irgendeiner kommt, wird es ein Gauner sein, der Antichrist. Also Jesus ist gekommen. Das ist die Botschaft, die Welt jetzt hören muss. Nicht Jesus kommt wieder, sondern Jesus ist gekommen. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott sandte seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle. Das gilt für für den Amerikaner, das gilt für den Russen, das gilt für den Chinesen, das gilt für den Eskimo, das gilt für den Afrikaner, das gilt für den Asiaten, das gilt für dich und mich. Er kam in seine Schöpfung, in diesem Kosmos, er kam zu den Seinen. Und dieses Fest ist ein Fest ohne Ende. Eigentlich Weihnachten feiern wir das ganze Jahr. Gestern haben wir gesagt, Weihnachten wird nicht nur einmal im Jahr gefeiert, sondern permanent. Das ist eine gute Zeit. Mit Weihnachten fing das Jubeljahr Gottes an. Die Gnadenzeit, die Heilszeit, das begann mit Weihnachten. Also ist Weihnachten heidnisch, bis jetzt noch nicht. Also was ich hier herausgefunden habe. In Lukas Kapitel 2, Vers 10 und 11 sagt der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die aller Welt widerfahren ist. Aller Welt, nicht nur den Juden. Und nicht nur denen, die da in Bethlehem wohnen. Nein, der ganzen Welt, allem Volk, aller gesamten Menschheit ist das widerfahren. Also Jesus kam nicht nur für die Juden, er kam für die ganze Welt. Das möchte ich also ganz besonders betonen. Das ist mir wichtig, dass Jesus ja für die Welt gekommen ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hier ist einmal eine Frage, was ist heidnisch? Gut, dass du fragst und dir darüber Gedanken machst. Was ist Heidentum? Wer sind überhaupt die Heiden? Gibt es heute noch Heiden? Wer ist ein Heiden? Heidentum und Heide ist eine jüdische Erfindung. Zuerst einmal für die Juden war jeder Heide, der nicht Jude war, der nicht an den Gott Jahwe glaubte, der nicht an die jüdische Tradition glaubte, der Moses und das Gesetz ablehnte und sagte, das brauche ich nicht, das gibt es andere Gesetze auch. Heide war auch jeder, vom Juden aus gesehen, der nicht nach Jerusalem pilgerte, wenigstens einmal oder dreimal im Jahr. Jude war jeder, der nicht zum jüdischen Volk gehörte. Heiden, das waren diese Nationen, diese Völker. Das waren also für die Juden die Heiden haben ja nicht gesagt, dass sie Heiden sind. Für die Juden, sie waren Völker, einfach Völker dieser Welt. Bevor die Israeliten selber, die Juden also selber, ein Volk wurden, waren sie auch Heiden. Denn wir lesen ja von Abraham, der war ja jenseits von Jordan, ein Hebräer, lebte unter den Heiden, war selbst ein Heiden, sogar unbeschnitten, muss man sich beschneiden lassen. So, das ist mein Begriff Heiden, wer ist ein Heiden? Im Alten Testament wird 30 Mal gesagt, wer ein Heide ist, und im Neuen Testament 93 Mal, wer ein Heide ist. Also dreimal so viel wird im Neuen Testament gesagt, wer ein Heide ist, und im Alten Testament nur 30 Mal. Also eine bessere Definition bekommen wir im Neuen Testament als im Alten Testament über das Heidentum. Heute ist ein Heide, und jetzt pass mal auf, jeder, der nicht an den Sohn Gottes glaubt. Dazu gehören auch die Juden. Dass der Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist. Also das heute ist total das Spiel, das ist umgedreht. Alle, die nicht an Jesus Christus kommen, das ist also vom Neuen Testament die Definition, wer ein Heide ist. Die nicht zu Jesus gehören, die nicht sein Eigentum sind. Das ist alles nach der Bibel Heiden. Man hat dann Judenchristen genannt und dann Heidenchristen genannt. Das ist so, zieht sich da durch den Anfang der Apostelgeschichte, so das Christentum so ein bisschen, schimmert das durch. Heidenchristen, Judenchristen. Aber wir finden Christen. Christen, die an Jesus glauben, das ist ein neues Volk, eine ganz neue Rasse, eine ganz neue Gemeinschaft, eine ganz neue Gemeinde. Nach dem Neuen Testament sind alle, die nicht an das Evangelium glauben, Heiden. Alle, die nicht an die Botschaft glauben, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, die sind Heiden. Sogar der Antichrist ist ein Heide. Also, und heutzutage kann man nicht mehr sagen, es gibt Heiden, denn das Christentum hat das Heidentum überholt. Was heute geben kann, dann gibt es Antichristentum. So gegen Christus, gegen die Erlösung, gegen das Evangelium. Das ist also, was heute gibt. Nicht mehr Heidentum. Das Heidentum ist bereits erledigt und abgehakt. So, nur nebenbei. Im Neuen Testament sind alle diejenigen, oder werden als Heiden gekennzeichnet oder bezeichnet, die den wahren Gott nicht kennen oder nicht kennen wollen, die Bestimmung Gottes nicht kennen und die Erlösung nicht annehmen. Also, da heißt es ja, wenn irgendjemand ermahnt und wird uns sündig und schmutzig und so weiter, und der nimmt es nicht an, dann achte ihn wie ein Heide, heißt es im Korintherbrief. Also, wenn er aufgefordert wird, nach Ordnung Gottes zu leben, nach dem Evangelium zu leben, dann oder tut es nicht, dann wird er wie ein Heide geachtet. Im Neuen Testament, im Galaterbrief sagt Paulus, wenn wir in Jesus sind, da gibt es keinen Juden mehr, keinen Griechen mehr, keinen Barbaren mehr, keinen Skythen mehr, da gibt es niemanden Mann und Frau, die sind alle eins in Christus. Das ist also eine ganz neue Definition von dieser Einheit im Glauben. Seit Jesus gekommen ist, kann niemand mehr ein Heide sein. Denn der Sohn Gottes ist da, er steht mit ausgestreckten Armen da, kommt her, und er ist Mensch geworden, er wohnte unter uns, wir haben ihn gesehen und wir haben gehört in den letzten 2000 Jahren, ich glaube nicht, dass irgendwo auf dieser Welt noch irgendjemand gibt, der sich entschuldigen könnte und sagen könnte, ich habe noch nie was von Jesus gehört. Es gibt doch keine Region, vielleicht irgendwo in Amazonas noch oder in hohen Bergen Asiens, aber ich glaube, irgendwie, irgendwann ist irgendjemand hingekommen und hat diesem Volk und dieser Rasse einfach wenigstens mündlich das Evangelium gebracht. Ein Mensch, der Jesus kennt, kann kein Heide sein. Nach der Definition, der damals so stark ist, im Neuen Testament, im Alten Testament, kann kein Heide sein. Jemand, der Jesus verehrt, kann kein Heide sein. Also wenn du Weihnachten an Jesus denkst und sagst, danke Jesus, du bist gekommen, dann kannst du kein Heide mehr sein, dann bist du Kind Gottes. Denn nur Kinder Gottes preisen Gott und rühmen Gott und beten Gott an. Ein Mensch, der Jesus Geburtstag feiert, kann kein Heide sein. Also ist Weihnachten heidnisch. Wer Jesus Rettung angenommen hat, kann kein Heide sein. Und deshalb, wenn er Weihnachten feiert, dann ist alles, was ein Gläubiger tut, ist immer christlich, immer göttlich, immer biblisch, immer neutestamentlich. Das erste Wort, wenn man Christen verwendete, ist in Apostelgeschichte 11, 26, in Antiochien, wurden die Christen nach Christus genannt. Also du und ich, wenn du dich als Christ schimpfst, darfst du ja ruhig, ich bin ein Christ. Ich bin nach Christus, ich lebe wie Christus, versuche zumindest, ich bin ein Christianus, so vom Griechischen her. Ich bin einer, der so versucht, Christus so ähnlich wie nur möglich zu sein und in seinen Fußspuren zu gehen, also ihm ähnlicher zu werden. Christ, nach der Definition der Heiligen Schrift bedeutet, das Neue Testament bedeutet, ein Anhänger Christi zu sein, eine Bezeichnung für die Jünger Jesu, die sowohl aus Heiden als auch aus den Juden herauskamen. Du musst sehen, also die ersten Christen, Apostel, Petrus, Paulus und all diese Brüder und Schwestern, das waren alles Juden, aber dann kam aus dem Heiden, Timotheus war ein Heide, Titus war auch ein Heide, also kam aus dem Griechenismus, aus einem anderen Bereich, das waren Christen, also die sind eins geworden vor Gott durch Jesus Christus. Seitdem also man Jesus sich anhängt, sich taufen ließ auch, kann man also kein Heide sein. Alles, was so ein gläubiger Mensch tut, ist christlich, auch wenn er Weihnachten feiert, auch wenn er die ganze ist und auf ist. Moslems nennen diejenigen, die den Islam nicht akzeptieren, Ungläubige. Sie haben das Buch. Also Juden und Christen werden also die Buchmenschen bezeichnet. Und jeder, der also den Islam nicht akzeptiert, ist ein Ungläubiger. Und ein Mensch, der Gott nicht akzeptiert, ist interessant, was im Islam heißt. Ein Mensch, der Gott nicht akzeptiert, ist wie ein Tier. Hat keine Seele. Ist ein Tier. Also und letztendlich von der Definition ist gut. Verstehst du? Ein Mensch, der Gott nicht akzeptiert, hat keine Hoffnung, keine Zukunft. Ist nicht besser wie ein Tier. Lebt wie ein Tier. Und hat kein ewiges Leben, hat keine Seele. Nach dir, ihrer Meinung. Mag das stimmen? Und ich denke, dass die der Wahrheit nicht so sehr weit weg sind. Ungläubige sind nach der Schrift auch alle, die Gott ablehnen. Auch im Islam. Die das Buch ablehnen. Ob jetzt der Koran ist oder die Bibel oder die Tora. Also die an das Buch nicht glauben, sind Ungläubige. Christen, die nach der Bibel leben, können kein Ungläubige sein. Wenn du nur einmal in der Woche die Bibel liest und beherzigst und die Bibel studierst oder dich mit der Bibel beschäftigst, kannst du kein Heide sein. Also ich will hier ein paar heilige Kühe und erschlachten, ein paar reiche Eisen berühren und anfassen. Christen sind eine neue Nation, eine neue Generation, ein neues Volk. Denn bis die jüdische Generation hört mit Jesus auf, wenn du den Stammbaum liest und hört tatsächlich auch auf mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, nach Christus, da hört die jüdische Nation auf und dann das letzte große Ende ist Masada, als sich dann die letzten Reste des Judentums Selbstmord begingen. Und damit hört Judentum als solches auf, die wurden zerstreut als Sklaven und verkauft in aller Welt und man hat den Tempelschatz genommen und dann hat man das Kolosseum in Rom dafür gebaut. Also dadurch ist es gewandert und eigentlich eine Sportstätte geworden, eine Stätte der Skepsendienstes, Kolosseum von Rom ist es geworden. All der Reichtum des Judentums ist dorthin zum größten Teil integriert. Christen sind das Volk Gottes, sie sind das neue Israel, die Gemeinde des Herrn und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und er schließt einen Bund mit dem neuen Volk, mit der neuen Gemeinde. So, kann Weihnachten heidnisch sein? Gottes Furcht ist erstmal aller Weisheit Anfang. Wenn du etwas aus der Furcht Gottes tust, ein Gebet sprichst, Vater unser oder irgendwas Kleines, ist es schon eine Hinwendung zu Gott. Vielleicht ein kleiner Schritt, aber eine große Auswirkung auf dein Leben und die Ewigkeit. Die Bibel sagt, Gott gefällt jedes Volk, das Gott ehrt und fürchtet und ihm dient und ihn anbetet. Jedes Volk ist ihm angenehm. Jeder, der Gott durch Jesus ehrt, gefällt Gott. Er kann kein Heide mehr sein, kein Ungläubiger mehr sein, kein Feind Gottes mehr sein, wenn du Jesus anbetest. Deshalb schreibt Paulus auch den Korinthern, jeder, der in Sprachen betet, verflucht Jesus nicht. Wenn du im Namen Jesu etwas tust, ein Gebet, ein Werk, erst du Gott unwillkürlich. Bleibt nichts anderes übrig, als Gott zu ehren. Denn niemand kommt zum Vater als durch mich. Und wenn du Jesus erwähnst, bist du schon bei Jesus eingestiegen. In welcher Form auch immer. Um heute an Gott glauben zu können, musst du kein Hebräer, kein Jude sein, keine Kirche angehören oder bestimmte Regeln einhalten. Du musst nur ihn aufnehmen. Wie viele ihn aufnahmen? Raum in ihrem Leben machen, gegen Gabe Gott oder Gabe Macht Gottes Kinder zu werden. So viele, die heute in keine Kirche mehr eingebunden sind, sind dennoch gläubige Menschen. Also ich möchte diese Menschen nicht die Gläubigkeit absprechen. Sind gottesfürchtige Menschen vielleicht mehr als solche, die in der Kirche gehen. Jemand hat mir so einen Vorwurf gemacht und oder was, also ein Gottesleugner, die gibt es nicht, aber manche versuchen Gottesleugner zu sein. Die sagen, die meisten Häuser sitzen in der Kirche. Mag recht sein oder nicht recht sein, aber wenn ich an Jesus denke, die Pharisäer, wo waren die immer in religiösen Lagern? Aber viele, die nicht irgendwie großen Religionen angehören, sind doch edle Menschen. Die wollen das Gute, das Richtige, aber sind von der Institution und Organisation frustriert und enttäuscht. Und das muss man sich lassen. Aber wenn sie Jesus akzeptieren, wer den Namen des Herrn anruft, du musst nur in einer Not sein und J-E-S-U-S buchstabieren, bist du gerettet. Wenn der Name des Herrn anruft, kann kein Heide sein. Der Gesetz im Volk Gottes in dieser neuen Masse. Und selbst wenn du in der Sterbestunde irgendwie noch auf dem letzten Atemzug sagst, Jesus, du bist gerettet. Ich bin komisch, dass wir vieles nicht tun können, die Kinder taufen, dass wir keinen großen Opfer bringen können. Aber wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist Gottes Wort und das muss man verstehen lassen. Jetzt, 2000 Jahre danach, seitdem das Christentum in der Welt verbreitet ist und über die ganze Welt hinaus verbreitet ist, also in alle Herren Länder, in welcher Form auch immer, da gibt es nicht mehr, dass jemand sagen kann, nur durch uns kannst du gerettet werden. Früher noch vor Jesus kommen, dann waren die Juden die Einzigen, die das Heil hatten, gepachtet haben. Also wenn du in sein Gottes kommen wolltest, musstest du dich beschneiden lassen, proselyt werden und musstest ein Jude werden. Aber heute ist es ganz anders. Gott ist nicht mehr auf die Juden angewiesen, sondern wer den Namen des Herrn anruft, der kann also aus allen Völkern, wo er auch immer herkommt, wird nicht viel gefragt, eine neue Schöpfung sein. Ist jemand in Christus, das ist eine neue Kreatur. So einfach geht es. Der kann sich gegen Gottes nennen, wenn er sich an Jesus bindet und sagt, Herr Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben. Und in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, passiert etwas Merkwürdiges in deiner Seele. Jesus sagt, wer ein Heide ist. Und es ist interessant, Jesus selber erzählt, der sich Sorgen macht, ist ein Heide. Wir sollen uns nicht so viele Gedanken machen wie die Heiden. Wir sollen nicht so viel plappern wie die Heiden. Also Jesus sagt, dass er ein Heide ist, dass er viele Worte macht, dass er viel, also äußere ihn aufheben macht. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also Heide ist, dass er viel Fantasie macht. Und nichts. Alle, die nicht unter Gott leben, sind heute nach wie vor Heiden. Lass mal ein Flugzeug in 10.000 Meter hier in Turbulenzen kommen. Da gibt es keine Heiden mehr. Das fangen die Leute an zu beten. Jeder auf seine Art und Weise. Und es ist erstaunlich, die Leute können plötzlich beten. Weil das ursprünglich natürlich ist, dass Gott in jedem Herzen hineingelegt. Also rufe, wenn du Not ist, rufe Gott an. Also ein Gott ist immer da. Bete, bitte zu deinem Gott. Und alle, die nicht nach Gott fragen und sich um Gott kümmern, sind nach dem Neuen Testament, also Heiden, die also blind in den Tag leben, nicht nach der Gerechtigkeit Gottes fragen und dergleichen. Die Zeit der Heiden, die Bibel spricht also jetzt, ich habe gesagt, 93 Stellen im Neuen Testament gibt es, wo also ganz klar Bezug auf die Heiden ist. Die Zeit der Heiden ist die Zeit der Unwissenheit. Ihr lebt auch einmal, sagt uns die Bibel, in Sünde und Unwissenheit und Übertretung und dergleichen. Das war die Zeit der Heiden. Die Zeit der Heiden. Früher war die Welt immer zweigeteilt, Juden und Heiden. Heute hat diese Zweiteilung aufgehört. Heute ist niemand mehr, kann niemand mehr als Heide bezeichnet werden. Und es ist fast eine Beleidigung, Heide zu jemandem Heide zu nennen, zu sagen. Du weißt nicht, wie in seinem Herzen aussieht und wie sein Herz steht. Ja, wenn es mit einem Kurs von Juden, einem orthodoxen Priester in Israel, und er schreibt, er ist so entsetzt, er schreibt, von 10 Juden sind 9 keine Juden in Israel. Das vorstellen, denn die kommen von den Kasaren, das ist ein Türkenvolk gewesen, das im 6. Jahrhundert sich zu Juden zum Übertrag, aber nicht Abstand von den Juden, sondern nur der Region der Juden anhand. Also, da sind die meisten, die von Osten kommen, diese Juden, und schimpfen und sagen, das sind keine richtigen Juden, das sind so gemachte Juden, die sind nicht der Erbe, im Erbe, und das ist interessant, wir haben in der Offenbarung eine Stelle, da heißt es, und du sagst, oder sie sagen, sie sind Juden, sind keine Juden. Also deshalb, ist es einmal wichtig, ob Jude, nicht Jude, in Christus ist eine neue Generation, eine neue Schöpfung, ein neues Geschlecht, eine neue Rasse. Und wir müssen also da nicht irgendwas aufnehmen, was wir nicht haben wollen. Durch Jesus hast du eine ganz neue, total neue Identität. Ist jemand in Christus. Diese neue Schöpfung heißt, ein neues Volk, Gottes Eigentum, Familie Gottes. Mit der Taufe wirst du ein Eigentum Jesu. Also, kannst kein Heide sein. Jeder, der getauft ist, ist kein Heide. Darf kein Heide sein. Taufe ist Herrschaftswechsel. Taufe ist, dass man sich mit Jesus identifiziert. Taufe ist, ich lege diese väterliche Lebensweise ab, egal ob ich vorher war, Barbare, Araber oder Jude oder Grieche oder Amerikaner oder Deutscher. Ich lege das alles ab, ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Der Herr ist mein Herr. Mit der Taufe bist du kein Heide mehr, sondern ein Anhänger Jesu, ein Anhänger des Himmels, eine neue Schöpfung. Du stehst aus dem Wasser raus und kommst aus einer neuen Schöpfung davor. Also, und wenn du jetzt Weihnachten feierst, feierst du kein heidisches Fest mehr. Du feierst ein christliches Fest. Ist Weihnachten die Geburt Jesu etwas Heidisches? Und das ist diese Frage, ist eine sehr provozierende Frage für mich. Eine Frage, die darauf folgt, dass ich mir Gedanken mache. Das Fest der Geburt Jesu. Ist ein Geburtstag? Ist das biblisch? Da kommen Leute und sagen ja, man feiert in der Bibel keinen Geburtstag. Ich finde nirgendwo mal einen Geburtstag feiern. Und der Einzige, der Geburtstag gefeiert hat, ist umgefallen. Das hat der Herodes. Als er seinen Geburtstag sagt, bin ich nicht der und so weiter. Und was alles passiert mit Herodes. Man feiert keinen Geburtstag. Und doch, euch ist heute der Heiland geboren. Dieser Einschnitt, dieses Ereignis, ist also als, ja, Gott spielt die Welt, ich darf seinen Geburtstag feiern. Also mein Geburtstag muss ich mir nicht feiern. Aber sein Geburtstag ist nicht, was er getan hat. Das ist wichtig, nicht was Herodes getan hat, sondern was die anderen getan haben. Aber was er getan hat. Wir sollen Gott loben und preisen, das sind wir berufen. Ist ein Stück sogar der Anbetung. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Ist das Sünde, so zu singen, so zu sagen? Feste werden festgesetzt von Menschen, die sich an etwas erinnern wollen, an besondere Sachen denken. Zum Beispiel feiern das Abendmahl. Und Jesus sagt, tu das zu meinem Gedächtnis. Sein Weggehen, das soll auch sein Kommen. Und genauso wichtig wie sein Weggehen. Er ist gekommen und ist weggegangen. Und tu das zu meinem Gedächtnis, so oft wie er zusammenkommt, dass mein Leib, der für euch gebrochen wurde und so weiter. Soll das Abendmahl heidnisch sein? Genauso wenig wie das Abendmahl heidnisch ist oder jüdisch ist, hat auch mit Judentum eigentlich nichts zu tun. Es ist nicht eine Fortsetzung von Passamahl, sondern es ist ganz Neues. Gott hat seiner Gemeinde, seinem Volk, das Neues gegeben. Er hat nicht angeklopft an das Jüdische, an diese alte Position, hat er abgehakt. Und es ist auch keine Konkurrenz zu irgendjemand. Vielleicht, und wenn heute Menschen Weihnachten nicht mehr feiern möchten, der Teufel versucht immer Ersatz zu schaffen. Dieses Chanukka-Fest der Juden, das Juden aus Chanukka-Fest machen und erzählen, die Legende des Mesare, das ist mehr Heidentum, Chanukka-Fest, als Weihnachten. Denn das kommt aus dem Tempel, das Licht noch ein paar Tage länger brannte, dass das Öl und so weiter im Tempel noch länger angehalten hat. Kommt aus Babylonien, hängt mit der Esther-Fest zusammen, mit dem Wiederaufbau des Tempels in der Makkabäer-Zeit und später im Herodes-Tempel. Dieses Chanukka-Fest, dieses Licht, das man feiert, so, hat mehr mit Legende und Sage und Hokuspokus zu tun, als Weihnachten, dass Jesus geboren ist. Hat ein bisschen weniger Substanz und weniger Grundlage. Jesus hat angekündigt, dass der Tempel zerstört wird, in die Makkabäer gebaut haben, dass Gott zerstört, dass Gott den Tempel zerstört, dass der Herodes-Reihe aufgebaut hat, dass kein Stein auf den anderen bleiben und so weiter. Und Flavius schreibt, dass die Juden entsetzt waren mit ihrem Licht, weil sie haben natürlich etwas anders hingedreht und anders hingestellt, dass nach der Kreuzigung Jesu das Licht im Tempel sich nicht mehr selbst entzündete. Und das schreibt Flavius im jüdischen Altertümer, dann schreibt er weiter und sagt, warum so viele Leute Christen geworden sind. Und das ist mit der Grund, weil der Geist, der Heilige Geist aus dem Tempel ausfuhr mit großem Geschrei. Da war ein großes Geschrei. Weh, weh, weh. Mit diesem Geschrei zog der Heilige Geist aus dem Tempel aus. Also praktisch, Gott hat sich zu diesem Tempel, Gott hat zur ganzen jüdischen Geschichte bis zu diesem Punkt, bis sie Jesus ablehnten, nicht mitgemacht. Der vorhin im Tempel, diese große Tür ist nicht mehr aufgegangen, hat geklemmt. Das ist eben wahrscheinlich, was dort war, alles, was Florius beschreibt. So, Gott hat mich mitgemacht. Deshalb kann Lukas, das kann nie nicht der festgenommen werden und sagen, das ist biblisch belegbar. Ist das unbiblisch? Genauso viel wie alles andere. Genauso wie unbiblisch wie alles andere. Jesus hat sich auch nicht im Tempel gehalten und hat ihnen auch gar keine Existenzberechtigung gegeben. Warum sollen wir mehr und besser sein und frommer sein, als der Jesus Christus war? Jesus hat vom Tempel gesagt, es ist eine Räuberhöhle, mein Haus soll ein Bethaus sein. So, dieser Vorwurf des Heidentums, wie sagt ihr woher, es kommt, dass die Leute erzählen, Weihnachten wäre heidnisch. Ich bin der Sache auf den Grund gegangen und habe festgestellt, das kommt von den Juden. Die Juden möchten nicht, dass wir uns freuen, euch ist heute der Heiland geboren. Es ist also ein Hass, ein unterschwelliger Hass, denn das Erstaunliche ist, dass gerade viele konvertierte Juden, ganz besondere Gottesleugner waren und die auch den Boden geschaffen haben für die moderne Theologie oder die Basis geschaffen haben und die kamen dahin so unbewusst, dass wir Christen Gottesleugner werden und Gottes Hass. Und vor allem Jesus hatte, dieser Verfluchte durfte nicht geboren werden und bis heute ist Jesus im Judentum immer der Verfluchte. Mein Heiland ist nicht der Verfluchte, sondern der Gesegnete Gottes. Dieses ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hat der Vater im Himmel sogar gesagt. Und gerade das Judentum versucht, Weihnachten zu zweckentfremden, zu was anderem zu machen, ein Konsumfest, dass das nur noch konsumiert wird, damit ihr ja nicht an der Geburt Jesu denken. Euch ist heute der Heilige Geburt. Dass ihr gar keine Zeit haben, mehr an diese Geburt Jesu zu denken. Weihnachten ist die Menschwerdung Jesu. Und hier hat die Schöpfung mitgemacht. Dann kommt man und erzählt mir, dass es alles heidnisch. Die Heiden hatten ja ihre Saturnalien, ihre Mittagsfeste und so weiter, Rituale. Die haben alles heidnisch. Nein, die Heiden waren oft viel näher der Schöpfung, als wir das glauben. Denn die Juden gingen nach dem Mondkalender und Jesus ging und ist und Gott ging am Anfang nach dem Sonnenkalender. Und es ist erstaunlich, dass die Bibel fragen, das Neue Testament ist. Ich komme in Gottes Küche. Das sind zwei Feste. Jesus sagt zum jüdischen Fest. Da war nicht da. Sie haben überall gesucht, wo ist er? Und sagen, Jesus hat sich nicht nach dem jüdischen Kalender gerichtet, Mondkalender, sondern Jesus hat sich immer nach dem Sonnenkalender gerichtet. Da war wahrscheinlich auch ein Heide. Aber wenn einer echter Jude war, ein echter Sohn Gottes und Nachkomme des Himmels war, Jesus Christus für mich. Aber einen kannst du vergessen. Und deshalb, wo ist er? Weihnachten kann gar nicht heidnisch sein, weil die Natur nicht gespielt hat. Die Natur kann nicht heidnisch, nicht christlich, nicht jüdisch, nicht muslimisch sein. Die Natur ist Gottes Natur. Weihnachten ist Sonnenwende, Lebenswende, Weltenwende. Das ist Weihnachten. Wir schreiben 2009 nach Christus. Jesus wurde Mensch und das ist geblieben, ist heute immer noch dieselbe. Und Jesus war von Ewigkeit schon immer der Messias, der Erlöser, der Heiland. Kann Weihnachten heidnisch sein? Mit und um Weihnachten herum geschahen so viele merkwürdige Sachen, dass also, wo Gott eingegriffen hat, die Schwangerschaft der Maria, dass Josef sich überzeugen ließ, dass es, was von ihr geboren ist, von Gott geboren. Also nicht irgendwie ein Panschau da von irgendeinem römischen Soldaten, was im Talmud dort erzählt wird. Eine Geschichte mit dem Kindermord und Herodes war dieser Hass. Jerusalem und Herodes, sie erschrak, weil sie hörten, wo ist der neugeborene König. Die Sterne haben mitgemacht, die Sterne haben mitgekämpft, also der Kosmos hat mitgekämpft. Und so weiter, als Jesus geboren wurde. So viele Merkwürdigkeiten um die Geburt Jesu. Ist das alles Zufall? Ist das alles heidnisch? Weihnachten ist so eine kraftvolle Botschaft. Engel predigt das Evangelium, der gesamte Kosmos spielt verrückt. Genauso bei der Kreuzigung Jesu. Auch spielt der gesamte Kosmos verrückt. Erdbeben, Tote stehen auf, werden gesehen in Jerusalem davor und verreisen und so weiter. Warum? Weil Gott am Werk war. Gott war am Werk beim Kommen und Gott war am Werk beim Gehen seines Sohnes. Ist Weihnachten heidnisch? Gründe für Weihnachten können nicht gründlich heidnisch sein. Ich möchte diese Gründe hier kurz anschneiden. Erstmals, dass Gott seinen Sohn sandte. Das war ein Werk Gottes. Das war kein Werk des Heidentums, sondern des Judentums. Die Menschwerdung Jesu. Weihnachten ist die Liebesoffenbarung Gottes. Johannes 3, Vers 16. So sehr liebte Gott die Welt. Möchtest du das Ganze vergessen, was du bisher weißt, Weihnachten? Ich werde dieses Jahr Weihnachten ganz bewusst feiern. Und ich werde dieses Jahr Weihnachten Jesus besonders einladen. Komm her, sei du bei mir. Und wir wollen zusammen deine Geburt besingen und deine Geburt unter deine Geburt erfreuen. Gott gab das Beste, was er überhaupt hatte. Ohne diese Gabe Gottes, ohne Jesus, wäre kein Weihnachten möglich. So von Nikolaus wäre gekommen. Oder irgendein anderer. Nein, er sandte seinen Sohn. Und den sollst du Jesus nennen. Dem Teufel zum Trotz. Jesus. Die Geburt Jesu hat die Welt verändert, wie nichts anderes. Und für mich persönlich wurde Jesus, könnt glauben, was ihr wollt, könnt aber auch der Sache nachgehen und prüfen. Jesus wurde für mich am 24. Dezember geboren. Bei der Sonnenwende. Warum? In der Bibel heißt es, dass Jesus das Lamm Gottes ist, sogar bis die ganze Ewigkeit hinweg. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Und sogar die Ältesten legen ihre Krone nieder, beten das Lamm. Jesus war das Lamm. Schon allein bei der Taufe. Johannes ruft aus, Jesus ist das Lamm Gottes, der die Sünde trägt. Jesus war das Opferlamm, das geopfert wurde für unsere Versöhnung mit Gott. Das sind so viele Fakten, die Jesus als Lamm darstellen, die Bibel betont das ganz stark. Am 21. Juni, dem längsten Tag im Sommer des Jahres, da sind die Schafe, die Böcke, die sind die lange Weile. Und da werden Schafe befruchtet. Egal, diese lange Nacht, das ist Natur. Kannst jeden Hirten fragen, jeder Hirte wird das gleich erzählen. Dass die Natur, da wurden die Schafe befruchtet, die Trächtigkeit der Schafe dauert exakt 6 Monate. 21. Juni. Und dann kannst du ausrechnen, dass der zwischen 21. und 25. Dezember die jungen Lämmer kommen. Und das Ereignis ist, warum die Hirten gerade da bei ihren Hirten waren. Die Hirten waren bei ihren Hirten, die haben was zu tun. Denn jeder Hirte wollte wissen, wie viele neue Schafe habe ich hier. Neue Lämmer. Da wurden die Lämmer geboren. Und diese Zeit, wo die Lämmer geboren wurden, im gleichen Augenblick wurde auch das Lamm Gottes geboren. Euch ist heute der Heiland geboren. Das haben die Hirten als erstes erlebt. Und weil die auf ihre Lämmer gewartet haben, haben Gott das Lamm Gottes gegeben. Das war Wind der Zeit. Und deshalb auch diese Hirten, deine Hirten und so weiter, das Opferlamm ist gekommen. Der, der von keiner Sünde wusste, dieses reine Lamm Gottes. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott arbeitet, die Kosmos arbeitet ganz exakt. Diese kosmische Uhr geht perfekt, diese Atomuhr, nachdem du sogar dein Wecken zählen kannst, wenn du Gott hat seinen Zeitplan. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also für mich ist Gott so exakt. Und alles greift ineinander, da kommt nichts zufällig. Also wenn Zufall, wenn du Zufall oder Schicksal nennst, es gibt sowas nicht. Es gibt kein Zufall, es gibt kein Schicksal. Wenn du Zufall und Schicksal nennst, das ist ein Pseudonym. Vielleicht, wo du Gott nicht irgendwie unterbringen willst oder Gott nicht unterscheiden lassen willst. Gott bestimmt die Natur und sonst niemand. Kein Heide und kein Jude und kein Christ und kein Moslem. Also das kennen sie nicht. Sie können über Klima konferieren, so viel sie wollen und so weiter. Aber sie können die Natur nicht beeinflussen. Und das ist, du kannst das Programm Gottes nicht beeinflussen. Die Natur richtet sich nach Gott und nicht nach irgendjemand anderem. Du kannst beten, so viel du willst, kannst fasten, so viel du willst, die Natur geht ihren Weg. Jesus kam in seinen Kosmos und da spielt der Kosmos mit und zwar eine ganz wichtige Rolle. Deshalb die Natur ist nämlich nichts Heidnisches, weder jüdisch noch sonst irgendwie, sondern es ist göttlich. Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit reif war. Jesus ist gezeugt, und ist auch wichtig, nicht geschaffen worden. Er ist der Ausgangspunkt aus dem Willen Gottes und er geht von Gott aus. Und es ist ein Wunder, dass er gekommen ist, ein Wunder, werde ich morgen noch ein bisschen mehr darüber sagen. Jesus ist selbst Gott und Teil der Gottheit. Maria hat ihn nur ausgetragen, war die Leihmutter, das ist die moderne Gott war. Leihmutter hat er schon genommen für seinen Sohn und hat ihn ausgetragen. Er kommt von uns aus gesehen. Jesus kommt von uns aus gesehen, aus dem Nichts. Aber von Gott ist kein Zufall. Er hat alles eine ganz große Rolle gespielt, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Hinter Gott gibt es nichts mehr, aber er kam nicht aus dem Nichts. Kein Zufall, kein Schicksal. Gott kam nicht mehr übertroffen, wie er überholt werden. Für Gott gibt es keine weitere Steigung mehr. Und hier ist er mächtig, Jesus und Menschheit. Und zwar die gesamte Menschheit. Er kam nicht nur für einen Menschen, sondern er kam für die ganze Welt, euch und dem ganzen Volk. Hier ist aus dem Weihnachten ist Gott Mensch geworden. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Hier berührt jetzt der Allmächtige die Erde. Jetzt ist praktisch der Himmel und Erde verschmolzen. Der Sohn Gottes ist mitten unter uns. Es ist der Kosmos ein Teil der Ewigkeit, der Herrlichkeit. Gott beteiligt sich an uns. Jetzt erst geht Gott die Wege, die den Menschen aufgehen. Jetzt beteilige sie Gott an deinem Leben, an deiner Situation. Deshalb, wer ihn aufnimmt, wer ihn reinlässt, der bei dem Beginn ganz Neues. Jetzt erst will Gott aus uns Menschen machen, nachdem er seinen Sohn, den zweiten Adam, geschickt hatte. Jetzt erst sagt Gott, was die Menschen aufsagen und stimmt mit dem Schicksal der Menschen oder mit dem Zustand der Menschen überein. Was aber dabei verkehrt ist, wenn Gott mitmacht, wenn Gott mitspielt. Und Weihnachten ist so ein Fest, die Menschen auch offen für das Evangelium. Denn so viele sind gerade in der Weihnachtszeit entweder in den Tod oder ins Leben gekommen. Ganz besonders in der Weihnachtszeit. Also man kann depressiv werden und man kann fröhlich werden. Freue dich, Welt, Christ, der Heiland ist geboren. Durch Jesus nahm Gott an unserem Schicksal das ganz bewusst teil. Jetzt kann Gott begreifen, was die Demütigungen sind, was die Menschen durchmachen, die Armut, der Mangel, das Elend, das die Menschen durchmachen. Jetzt kann Gott sich durch seinen Sohn in unsere Situation hineinversetzen. Und Jesus kam nicht als Gottes Sohn auf dieser Erde so offensichtlich. Ganz so verborgen, heimlich wurde er eingeschleust. Es war also eine Einschleusung Gottes. Er hat sich als Menschensohn niedergelassen bei den Menschenkindern. Und zwar Menschen, die arm dran waren. Er war ganz Mensch, so wie du und ich. Deshalb ist Weihnachten auch ein ganz menschliches Fest. Kann das nicht heilig sein? Menschlich, der Mensch freut sich. Jetzt ist Sonnenwende. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt des Jahres, aber beginnt auch ein ganz neuer Abschnitt in meinem Leben. Ein Fest der Freude. Weihnachten passiert nach Römer 5, wenn ich so lese, das ist 6 und 8. Als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist Christus für uns, die Feinde Gottes, geboren, dort steht gestorben, aufgestorben. Aber als wir noch Feinde Gottes waren, als wir noch Ausländer waren, als wir noch verdorben waren, als wir noch dahin gegeben waren, mit der Herrschaft Satans waren, Christus ist geboren, als du und ich noch alles, ja, gar nicht mal da waren, aber als Sünder. Weihnachten ein Fest. Kannst du nehmen, wenn du willst. Es ist eine Demonstration der Liebe Gottes. Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gekommen, damit Gott sich selbst, durch sich selbst, bei uns verherrlicht, begriffen wird, plötzlich von oben, wie das Licht, gerade hier nicht angezündet. Der Schöpfer kam in seine Schöpfung, Jesus kam in sein Eigentum. Ist das heilig? Kann nicht sein für mich. Der dumme, geistig unterbelichtete oder judaisierte Menschen kann das ein heiliges Fest sein, aber nicht für Menschen, die an das Evangelium glauben. Und Evangelium ist eine gute Nachricht. Er ist gekommen. Wir haben gesiegt. Für Ungläubige ist Weihnachten ein heiliges Fest. Und das muss man lassen. Für sie war es am liebsten, Jesus wäre nie geboren. Dann hätten sie wenigstens einen Festtag weniger. Aber was wäre davon? Weißt du, der Mensch braucht Feste. Der Mensch muss sich an etwas freuen. Also ich möchte die hohe Zeugen sehen, was die ohne Weihnachten machen. Ich weiß, was sie machen. Machen sie etwas anders. Aber weißt du, da sitzen sie da. Also, da sind wir traurig. Wenn du nicht feierst, also die ganze Welt feiert mit. Also, und es knäcke Brot und selbst das. Und dann sind die anderen Schokolade und Kekse und Kuchen und Schmausen und glücklich sind. Also, da läuft ein Saft im Mund zusammen. Die Welt ging verloren, Christ ist geboren. Warum sind die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die Jesus wollen nicht an Jesus glauben? Weil Engel des Herrn, das weiß ich alles, was der war, mir auch egal, was er gewesen ist. Für mich war er der Sohn des Verbändigen Gottes. Und deshalb lassen wir das nicht vermiesen, durch Miesmacher. Johannes 3, Vers 16. Und alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, so Weihnachtsevangelium. Weil der Menschen so wichtig genommen, Psalm 8 aufschließt und so aus, wenn du das Hausaufgabe liest, Psalm 8, da siehst du, was Gott über den Menschen denkt, über dich und mich. Wie wichtig ist das? Gott selbst besucht uns. Gott selbst steigt herab. Gott selbst nimmt sich Zeit für dich, um dich wieder in sein Reich, in sein Land, in sein Lebensbereich, in seine Umgebung zu bringen. Und wenn Gott sich für dich Zeit nimmt, solltest du dir auch über Zeit nehmen. Und das ist ein Fest, über 7 Tage. Feiern, freuen, glücklich sein, happy sein, das ist Gottes Wille. Gottes Wille ist nicht Traurigkeit, Gottes Wille ist Freude. Freue dich, Welt. Euch ist heute eine große Freude widerfahren. Weihnachten ist von Gott und schon in der Ewigkeit geplant. Ist ein Stück der Erniedrigung Gottes auf der einen Seite und die Erhöhung des Menschen auf der anderen Seite. Das ist Weihnachten. Das ist ein Familienfest der Schöpfung, der ganzen Schöpfung. Da freut man sich. Da siehst du auch interessant, dass wir jetzt in diesen ganzen Weihnachtsdarstellungen, dass die Tiere dabei sind, dass die Reichen dabei sind, die Armen dabei sind. Ist ein Familienfest. Sobald das Falsches und Verkehrtes sein oder verboten werden. Wenn einer das nicht will, und ich weiß, es gibt auch jemanden, der das nicht will, dass Menschen glücklich sind, das ist der Teufel. Der Teufel will nicht, dass du lachst, der Teufel will nicht, dass es dir aufwärts geht, der Teufel will nicht, dass du im hellen Licht bist, der Teufel will nicht, dass du Freude hast, dass du Frieden hast, dass Gottes Wohlgefallen auf dein Leben nur, das will er absolut nicht. Und hier möchte ich den Teufel also wirklich entlarven, es ist kein heiliges Fest, es ist ein Freudenfest. Gott will sich allen Menschen offenbaren, und das benutzt er zu Engel, weil in dieser Zeit, als Jesus geboren wurde, gab es keine Prediger mehr. Gab es kaum Gläubige mehr. Johannes der Teufel ist noch nicht aufgetreten. Das ist doch keine Junge. Die ganzen Leute, die damals lebten, da war totale Dunkelheit. Seit der Zerstörung des Tempels, seit der babylonischen Gefangenschaft, die Leute sind so verarmt, es waren keine Prediger. Immer wenn keine Prediger da sind, Engel prägen das Evangelium. Träume, Gesichter und Offenbarungen gibt es dann, wie Gott dann wirkt. An Weihnachten kommt Gott selbst ganz persönlich zu den Menschen und schickt seine Botschafter, Engel Gabriel, Maria, und dann zum Josef nachts im Traum erscheint, der Engel des Herrn sagt, hör mal zu uns zu, und dann Engel machen Geschichte und Scheingeschichte. Wir sollen Engel nicht erwarten, wenn es nicht nötig ist. Wir sollen Engel erwarten, wenn es nötig ist. Wenn es nichts mehr zieht und nichts mehr funktioniert, wenn es nichts mehr läuft, dann sollen wir die Engel erwarten und ihre Dienste in Anspruch nehmen. Ihr werdet seine Engel senden, wir feiern. Der Mensch kann die Gnade Gottes nicht begreifen, deshalb Weihnachten ist heilig für die meisten. Aber für mich ist ein Zeichen, Gott hat mich noch nicht aufgegeben. Das ist ja Weihnachten nicht passiert. Gott liebt mich noch, Gott gibt mir noch nach, ich bin Gott noch so wichtig. Deshalb kann kein heiliges Fest sein. Gott interessiert sich an meinem Schicksal, Gott nimmt teil, fragt mich jedes Jahr neu. Johannes, wie sieht's aus? Und jedes Mal darf ich dankbar sein, Christ ist geboren für mich. Egal, Gott hat so ein großes Opfer für mich gebracht, hat seinen Sohn gekostet. Und er hat sich auf mich fixiert, auf das alle, dazu gehöre ich, dazu gehörst du, auf das alle, die an Glauben ewiges Leben haben. Wenn Millionen auf der Welt Weihnachten nicht mehr verstehen, das liegt an Gott. Auch heute, wenn es nur Konsumfest ist, liegt an der Verblendung der Leute. Das liegt daran, dass die Leute keine Erkenntnis Gottes mehr haben und sich keine Zeit mehr nehmen, der Sache nachzugehen, nachzudenken. Sie lesen nicht mehr die alten Schriften, die Überlieferung, den Glauben der Vorfahren. Würden sie das tun, sie würden unbedingt sofort draufkommen. Das war eine Notwendigkeit. Weil so viele im Geist nicht sind, die beschäftigen sich nur noch mit Materialismus und nicht mehr mit dem Geist. Ihnen ist Kommerz und der Bau wichtiger als das Herz und die Seele und der Geist. Weihnachten ohne Jesus. Die Zeit der höchsten Selbstmorde, der einsamsten Menschen. Aber gerade beim Weihnachten, du kannst sogar seine Einsamkeit überwinden. Du zündest eine Kerze an und sagst, Heiland, ich danke dir, du bist für mich gekommen. Du hast ein Licht angezündet in meinem Leben. Ich hab Frieden, durch dich wärst du nicht gekommen, Heiland. Ich hätte keine Existenzberechtigung mehr. Also, wenn ich ganz allein keine Familie und niemand hätte und weiß nicht hätte, ich würde sowas machen. Ich würde eine Kerze anzünden und ich brauche keinen Weihnachtsbaum. Brauch nicht. Nur einfach sagen, Herr, ich danke dir. Ein Stern ist mir aufgegangen. Jesus, diese uralte Verheißung von Zarathustra, von Bibliam oder was weiß ich von wem auch alles, was wir alles in den Überlieferungen haben. Ein Stern geht von Jakob aus. Aus Juda soll der Erlöser kommen. Weihnachten ist Endezeit. Denn Teufel wird die Gerechten verdorben und ganz massiv vermasselt. Das stört den Teufel, stört das Negative. Der Teufel will dein Geld haben und deshalb zieht er dir das Geld aus der Tasche so gut wie nur möglich. Die Kassen klingeln nur. Aber wir wollen dem Teufel kein Recht geben, nein, wir wollen Gott Recht geben und Gott preisen. Und das ist ein Weihnachten sollte ein Fest sein, wo wir wieder singen. Man kann sagen, Weihnachten ist eine katholische Erfindung, die katholische Kirche. Mag sein. Aber die katholische Kirche hat durchgesetzt, dass die Geburt Jesu gefeiert wird. Und zwar von Amts wegen. Und die haben auch einen Grund gehabt, weil sie nicht anders konnten, als Weihnachten durchzusetzen. Und bevor Konstantin kam, haben die Christen Weihnachten gefeiert, bevor das Staatsreligion waren sollte. Nicht alles muss gleich falsch sein, was die katholische Kirche hat. Also wir möchten auch da gerecht sein und brav. Wir wollen nicht alles verteufeln. In der katholischen Kirche ist vieles, was verschleiert und tot ist, aber es gibt auch manches, was als recht ist. So wie an jeder Sage, an jedem Märchen auch eine Wahrheit immer dran ist. Auch wenn es Traditionen und Kultus und Leute merken das nicht. Ich möchte nur eine Geschichte erzählen. So einen anderen Zusammenhang habe ich das irgendwo mal gebracht, aber wir sehen das mal mit Weihnachten. Das sind drei Weise oder drei, mehrere Weise zusammen, sie haben das Geheimnis des Lebens entdeckt. Was ist das Geheimnis des Lebens? Und dann überlegen sie sich, wie können wir das danach weitergeben, das Geheimnis des Lebens. Da kommt einer und sagt, ich weiß es, wir schreiben es auf goldene Tafeln. Ich sage, das Geheimnis des Lebens schreiben wir auf goldene Tafeln und das geben wir von Generation zu Generation weiter. Dann sagt der andere, hör mal, das ist nicht korrekt. Dann kommen Leute, die verstehen, dass sie darauf draufsteht, die werden es einschmeißen, das Geheimnis ist dabei, das Lebens geht verloren. Gut. Dann überlegen sich weiter, das ist der verworfene Vorschlag. Dann lasst uns mal ein Kind mitnehmen, ein Kind, das dumm ist, also nichts für die weiß. Und wir lehren das Kind das Geheimnis der Wahrheit des Lebens weiter und das Kind ganz außer, ich sage das auch, versteht nicht, was es ist. Und so kann es vielleicht weitergegeben werden, indem wir also einem Findling das geben, also der dann von Generation zu Generation ja seinen Leuten weitergibt und dann es wird wieder verworfen von den Weisen dieser Warte, also die Geheimnis des Lebens weitergeben. Und jetzt kommt der Dritte, oder die dritte Gruppe, dann sagt er, ich denke, wir haben es jetzt, wie wir das Geheimnis des Lebens weitergeben können. Und ich möchte auch das von Weihnachten jetzt angriffen, wie geben wir das Geheimnis des Lebens weiter? Wir machen ein Spiel draus. Alle spielen, alle sind glücklich, alle sind begeistert und alle machen mit. Und das geben wir weiter und die Leute werden das gleich merken, aber da ist ein Geheimnis drin. Und die spielen. Und das ist ein Weihnachten, auch so ein Theater, auch ein Spiel. Aber da steckt ein Geheimnis drin, weil dann Weise kommen und die werden das Geheimnis des Lebens darin entdecken. Und wir kommen auch und wir spielen, wo du fröhliche Stille nacht, heilige Nacht, alles süße, die Glocken nicht klingeln und dann ihr Kinder kommen, kommt doch an. Es wird gespielt, keiner merkt es. Es ist ein Weihnachtsspiel von Generation zu Generation, weil es so gemütlich ist. Und dann wird das Geheimnis des Lebens weitergegeben. Jesus, der Sohn Gottes. Klingt einfach, eine einfache Lösung. Und diese Lösung wurde angenommen, wir machen ein Spiel. Deshalb, Gott hat ein Spiel gemacht. Wir sind ein Schauspiel in dieser Welt, heißt es in der Bibel einmal. Gott hat ein Spiel gemacht mit Weihnachten, Bethlehem, Maria und Josef und dieses Drama nach Ägypten fliehen, die Weisen kommen, wir haben seinen Stern gesehen. Alles ein Spiel. Aber dann wird eine Botschaft weitergegeben. Euch ist heute der Heilige. Und dann geht doch ein Atheist, ein Ungläubiger, einer, der Depressionen, der Probleme hat, geht in den Supermarkt vorbei, laufen da diese CDs oder die Musik, süßer die Glocken, die klingen, oh du Fröhliche und so weiter. Euch ist heute der Heilige. Was? Für mich? Ich? Für mich? Und plötzlich aus diesem Spiel wird eine Schicksalswende. Also muss doch was sein, die Geschichte, alle Welt feiert, alle Welt dieses Spiel spielt. Und Leute werden dann Weise, denen Gott die Augen öffnet. Wir haben die Wahrheit entdecken und die Wahrheit wird sie frei machen. Kann Weihnachten heidnisch sein? Ich frage dich, stelle diese Frage und provoziere jeden hier, sich damit auseinanderzusetzen mit dieser Geschichte. Ich bin überzeugt, die ersten Christen feierten die Geburtstag Jesu, wie auch immer. Denn Markus und Lukas berichten vom Stammbaum Jesu, berichten diese Geschichte, wurde gelesen in den ersten Christen, Gemeinden. Und zwar lange vor der katholischen Kirche, lange vor all diesem ganzen Verstockung und Materialisierung, was es auch immer gewesen ist, die Geburt Jesu. Auch wenn die Heiden die Geburt eines Sohn Gottes gefeiert haben, wir können ruhig die Geburt Jesu feiern, denn Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er kam und diese große Wende verursacht und bewirkte. Wie kann das also die Botschaft vom Himmel, die Engel gebracht haben, mehr als was die Leute sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Das interessiert mich viel, das begeistert mich, das weiß mich vom Sessel hoch. Wenn die Geburt Jesu so unwichtig gewesen wäre, hätten die Engel nichts angekündigt. Die haben den Himmel des Lebens verlassen. Da wäre kein Stern in der Jungfrau erschienen oder Sternkonstellation in der Jungfrau erschienen. Und die Weisen wären nie nach Bethlehem gekommen von Ekbatana, dort aus Persien. Und sie haben seinen Stern gesehen. Und die Sache wäre davon in der Bibel nicht berichtet worden, wenn es nicht, nicht so eine Bedeutung gehabt hätte. Gott fand es wichtig, dass alle erfahren, dass die ganze Welt erfährt. Euch ist der Heiland geboren. Der Weihnachten war ja ein Liebesakt Gottes, sollte die ganze Welt wissen. Gott liebt die Menschen, die ganze Welt soll es wissen. Nicht egal, was die Puritaner, Pietisten oder Pharisäer sagen, der Sohn Gottes hat den Planeten Erde betreten. Und zwar, als sie noch Heiden waren, als sie noch in Sünde waren, als sie noch tot waren, als sie noch verloren waren, als sie noch gar nicht um Gott gekümmert haben. Wir müssen zu dieser göttlichen Wahrheit zurückkehren. Und uns muss es egal sein, was die armen Puritaner erzählen, diese verkappten Protestanten, irgendwo ausgewandert in Amerika. Weißt du, mir ist doch egal. Ich kenne Amish Leute, diese Amish People in Amerika, denen bin ich begegnet. Weißt du, diese Amish People sind arme Menschen. Die, denen ist alles zerpönt. Wenn sie ein Auto kaufen, werden alle Kuhstangen ab und hier, das ist Luxus. Das ist Eitelkeit. Und weiter. Wenn sie schon nichts, aber dann nehmen sie nicht mal, wenn sie richtig das Licht schon anführen. Die wollen ja doch so leben wie damals in der Zeit von Martin Luther. Diese Amish People in den USA, ganz arme Menschen. Also, alles zerpönt, alles verboten. Daraus, das ist so das Extremste der Puritaner. Und genau das, was Gott verbieten möchte. Weihnachten, Zeltas, Kleckebrot und sonst Zwiebel und sonst nichts. Sonst nichts. Freue dich, Welt, freue dich, Welt. Meine Seele, in Lukas 1,47 sagt Maria, meine Seele erfreut sich Gottes, sie jubelt über Gott, sie freut sich über Gott, sie erhebt den Herrn. Das ist der Heiland und dieser Simeon sagt, jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Der Glaube basiert auf das Neue Testament, euch ist der Heiland geboren, nicht auf irgendwelchen alten Überlieferungen von Sekten oder Puritanern oder wie auch immer. Und sie soll die großen Taten Gottes rühmen. Und Weihnachten, Gott sandte seinen Sohn, das ist einer der großen Taten, die Leute am Pfingsten rühmten. Und sie rühmten die großen Taten Gottes. Und die großen Taten Gottes sind, er sandte Jesus, er weckte Jesus auf, er nahm Jesus in den Himmel und er sandte den Heiligen. Das sind die großen Taten, die bereits stattgefundenen Taten Gottes. Und er sandte Jesus, ohne den wäre nichts passiert. Aber auch der Heilige Geist ist gekommen, gibt es keinen Ostern, da gibt es gar nichts. Er sandte Jesus. Und das soll heilig sein? Hüte dich vor den Puritanern, vor den Pharisäern, die die Beschneidung predigen. Also das darf man nicht. Das ist Sünde, das ist weltlich. Welt ging verloren, Christus geboren, das kann gar nicht weltlich sein. Paulus schreibt in Titus Kapitel 3, Vers 4. Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien seine seligmachende Freude, sein rettendes Heil, als die seligmachende Gnade Gottes erschien, wie soll eine Seligkeit davon, in der Straße davon, so außer sich sein? Weihnacht. Uns ist der Heiland geboren, das ist die gute Nachricht. Weil Christen sollen von der Weihnachtsfreude so happy sein und so ergriffen sein. Und da fängt es an, wenn du dich über dieses Morgen ein Stückchen weiter, wenn du dich über dieses Baby Jesus freust. Warum nicht? Weißt du, nicht über diesen mächtigen Jesus. Der allmächtige Gott wurde so ohnmächtig, dass er sich leisten konnte, als Baby zur Welt zu kommen. Und der Herr Jesus ist gar nicht so ursprünglich. Der Herr Jesus sagt, hier, ihr müsst Buben, immer schaut her, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, könnt ihr nicht das Heil des Himmels kommen. Ihr müsst klein werden. Ihr seid auch klein geworden. Ihr müsst klein werden. Du siehst also, wie Gott anfängt, seine Geschichte, Heilsgeschichte. Aber denk nur an dieses, was die Weisen entdeckt haben. Wie gebe ich die Lebensweise weiter? Ein Spiel. Und dann ist auch nicht so fanatisch. Jesus kam in seinen Kosmos, in seine Welt. Der Vater wollte es verhindern. Weißt du, der Teufel hat mit allen Mitteln versucht, dass Jesus nicht geboren wird. Und der Teufel versucht mit allen Mitteln, uns Weihnachten zu vermischen. Weißt du, als Gott erwählt und Eva sagt, Eva, ein Nachkomme von dir wird der Schlange in den Kopf zertreten, dann hat der Teufel alles Mögliche eingesetzt, damit das nicht passiert. Vor der Sintflut, 1. Mose 6, wird eine neue Rasse gezüchtet. Damit ja nicht der Nachkomme der Eva daraus kommt. Wenn die Rasse vermischt ist, vergessen wir es. Dann kann der Erlöser nicht mehr kommen. Und dann ging es weiter. Und da hat Gott Abraham erwählt. Aber Abraham kam nicht ins gelobte Land, da wurden andere Leute immer. Und Gott hat trotzdem geschafft, auf Umwege über Ägypten und dann über Jakob und 400 Jahre später über Josef, hat er geschafft, ein Volk zu platzieren. alles nur in Brand gesetzt, damit der ja nicht geboren wird, hat versucht, diesen Stammbaum David zu vernichten und zu vermischen und zu verschollen. Es ist sogar ein Abschnitt in der Geschichte der Familie Davids geworden gewesen, dass nur noch ein kleiner Junge überlebte. So jemand hat heimlich den Jungen auf Seite geschafft und heimlich überlebte dieser kleine Junge. Gott hat gesorgt, dass immer ein Mann aus dem Hause Davids auf dem Thron war. Und dann kam sie in die babylonische Gefangenschaft, soll alles vermischen. Und dann, ja, jetzt aber endlich, jetzt wird der Messias wieder kommen. Und es ist auch der Herr Rosa versucht, alle Knaben zu vernichten. Er wusste, ein Moses wird kommen, ein Heiler wird kommen, ein Befreier wird kommen. Der Teufel sorgt schon, er weiß den Plan Gottes, was im Voraus geplant ist, und versucht es zu vernichten, zu zerstören, zu durchkreuzen. Aber Gott sitzt am längeren Hebel. Gott hat längeren Atem. Und Gott schafft es. Und Gott hat geschafft, dass aus einer verarmten Familie, Königsfamilie, Josef war aus der Königsfamilie, also Davids Dynastie, der traut sich nicht mehr nach Jerusalem, in Nazareth. In Nazareth lässt sich wieder und gerade dort beginnt die wahre Geschichte der Offenbarung Gottes. Gott findet Wege. Und dann will der Herr Rosa hier die ganzen Knaben umbringen, aber Josef war aus dem guten Herr Rosa geworden ist, der die Falschen erwischt. Und der Teufel erwischt immer die Falschen, weil der Richtige von Gott im richtigen Augenblick nach Ägypten transportiert wird, evakuiert wird. So, die Hintergründe von Weihnachten muss man so richtig verstehen. Es ist ein Werk Gottes. Weihnachten ist ein Werk Gottes für mich. Und Gott hat es lange vorbereitet. Und Weihnachten stand vor diesem Ausdruck der weite Nächte. Jetzt zurück auf die 12 Nächte. Der Wintersonnenwende von 25. Dezember bis 6. Januar. Und die erste Spur von Weihnachten, und das ist interessant, immer wieder diese Legende, immer wieder diese Sage, immer wieder diese Überlieferung, immer wieder dieser Glaube, immer wieder dieses Denken, diese Ahnung, der Wunsch, der Traum der Menschheit, der sich nie verwirklichte, bis Jesus kam. Und dann hört die Spur auch auf. Und dann seitdem ist Jesus der Sohn Gottes. Die erste Spur von Weihnachten kommt aus Ägypten. Es ist interessant, mein Sohn wird aus Ägypten gerufen. Steht in der Bibel, so Weihnachtsgeschichte. Nahm sein Sohn aus Ägypten und dort, in Ägypten, am 25. Dezember wird der Sohn der Isis geboren. Wird also gefeiert. Also eine Vorahnung in der ägyptischen Kultur, in der ägyptischen Religion. Die zwar die Toten verehrten, aber da wird der Sohn der Isis geboren. Aus Ägypten holt er dann seinen Sohn zurück. Weihnachten, geweihte Nächte. Dieser Tag wurde schon lange vor Christus gefeiert. Und wird nach Christus weiter gefeiert. Das lässt sich Gott nicht verbieten, weil Gott es in der Natur des Menschen hineingelegt hat. Die Völker spürten, irgendwie ist da was, die Skandinavier haben die Jule festgefeiert, die Perser, die Geburtstag der unbesiegbaren Sonne. Und immer wieder, es ist Erlösungszeit, Erlösungswunsch, Erlösungssehnsucht in der Menschheit, steckt ein Titel, die das Jesus nach Erlösheit. Und jetzt kommt Jesus, und dann kommen die Pharisäer und sagen, wir sind noch nie knechtig gewesen, von irgendjemand. Wir sind noch nie knechtig gewesen, die Leute wissen nicht, was wir reden. Wir sind noch nie knechtig gewesen, aber die Menschen sehnen sich nach der Erlösung. Und dann, die, als die Juden sagten, sie waren noch nie knechtig gewesen, sie waren doch von Rom besetzt, versklavt von Babylon, in der Knechtschaft Ägyptens. Sie waren so versklavt, sie hatten selbst keine Ahnung, sie sind noch nie knechtig gewesen. Das war die Sklaverei in Ägypten, wo sie ausgeführt worden sind. Schon lange hatten sie ihre nationale Identität verloren. Und in der Zeit, als Jesus geboren wurde, hat sich Kaiser Augustus, das ist auch wieder Zufall, Kaiser Augustus ihn als Sohn Gottes ausgegeben, dieser Friedensbringer. Jesus der Friedensfürst, der dieser Friedensbringer von der Münzen stammen lassen. Und in dieser Zeit, wo dieser Kaiser Augustus sich als Friedensbringer, diesmal Pax Romanum, sich ausstellte und darstellte, drei Viertel, und sie waren noch nie Sklaven gewesen. Sie waren zumindest Sklaven des Teufels. Das sind sie alle. Und im religiösen Fahrwasser, die drei Worte sind. Weihnachten, das steht bei einer Brücke und erlöst uns von den ganzen falschen Vorstellungen. Euch ist heute der Heiland geboren. Was? Nicht in Jerusalem, nicht im Tempel, irgendwo in Bethlehem, im Stall. Da kam der Sohn Gottes. Und wir sehen Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, Zeremonien und Kulte und Opferrituale und die ganze Form mit Zauber. Und dann kommt der Sohn Gottes mit Erlösung. Der Zweifel und überall macht sie breit. Und das war, er kam in einer Zeit, wo es alles am schlimmsten war. Am dunkelsten war. Genauso wie die Jahreszeit in der Rede, wo sie auch wie eiskalt. Ich habe heute 12 Grad im Auto gesehen. In einer Kälte, eine kalte Umgebung, wo Menschen von Sünde geknechtet, von Lügen, das klar sind, Gewissen belastet sein, ohne Hoffnung und ohne Hilfe, ohne Frieden, da kommt der Sohn Gottes. Und Jesus wird wiederkommen. Auch nach dem Zeitplan Gottes, nicht nach unserem Zeitplan. Nicht mal ich denke, ein großes Weihnachten steht noch bevor. Also wenn wir jetzt Weihnachten feiern, feiern wir Weihnachten im Hinblick auf ein neues Weihnachten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und so weiter. Wir warten und freuen uns auf das große Weihnachten, auf diese große Wiedergeburt der gesamten Schöpfung. Und das kann ich nicht bestimmen. 2010, 2012, 2020, 2050. Ob es zu meiner Zeit passiert oder nicht, das kann ich nicht bestimmen. Ich wünschte, es würde zu meiner Zeit passieren. Ich wäre dabei, aber wenn ich 84 wäre, wie diese Hanna von gestern. Ich könnte noch 24 Jahre warten. Aber das kann ich nicht, weil ich in meiner Hand, als die Zeit erfüllt war. Und ich sagte, der Heiland kommt zu einer Zeit, die es damals war, so wird es auch heute sein, der Abfall meiner Größten, der Unglaube, die Liebe erkaltet, Ungerechtigkeit nimmt überhand, Lügen über Lügen, Lügen und die verlogene Gesellschaft, überall, wo du nur hinguckst, kannst keine Nachrichten mehr hören, da wird gelogen wie gedruckt. Und in dieser Zeit kommt Jesus. Drei Viertel des Imperiums Sklaven. Und schau, wie viele Sklaven wir heute haben. Das heißt, wir waren noch nie Knechte. Wie sind die Leute abhängig von der ganzen Infrastruktur, von Sachzwängen? Sachen zwingen dich schon, denk nur das Wort Sachzwängen. Und in dieser Zeit, wo alles erhoffen muss, wo der Abfall am größten ist, wird der Erlöser kommen. Keine Macht soll ihn damals aufhalten, keine Macht kann ihn jetzt, wenn er kommt, aufhalten. Hinter Jesus, und er war da, und deshalb, wer jetzt an ihn glaubt, der hat's ergriffen. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Egal, ob er noch Sklave ist. Wer jetzt den Sohn Gottes ergriffen hat, deshalb, nach Jesus kommt nichts mehr Besseres. Als die Zeit erfüllt war, das Volk ist im Dunkeln sah, wie ein großes Licht, Jesaja 9, Vers 1. Und dann wohnen sie plötzlich, wenn Jesus in ihr Leben hineinkommt, im Licht. Und Weihnachten ohne Licht ist nicht denkbar. Nicht mal eine Funktion. Du musst etwas haben, Licht. Gott hat ganz besonders ein Licht angesehen, das Licht wird größer und größer und größer, Sonnenwende. Das wird größer und größer, Dunkelheit muss weichen, mehr und mehr. Das, was in der Natur ein Schauspiel ist, das findet auch in deinem Herzen statt, wenn Weihnachten passiert. Und mehr von Jesus, ich muss abnehmen und immer mehr zu. Er gibt Antwort auf Fragen, die ich nicht beantworten kann. Er beginnt mit mir, eine ganz neue Geschichte. Und Gott zeigt, die stolze Welt vergesst es. Ich fange diesem Baby jetzt an. In unserer gnadenlosen, unbarmherzigen Welt, diese dunklen Welt, Gott kommt und Gott fängt ausgerechnet bei dir und mir Weihnachten an. Wir sind so froh, Weihnachten bei uns geworden. Als wir Christen geworden sind, wir haben eine ganz komische Erfahrung zu Hause. Wir sind zum ersten Mal endlich mal in Gemeinde, Christen, gläubig, getauft. Und mein Vater macht einen Arbeit auf den Weihnachtsbaum. Und wir haben kein Geld, wir können uns kein Weihnachtsbaum leisten. Aber wir haben einen Waldstück gehabt zu der Zeit. Was macht meine Schwester? Meine Schwester geht in den Wald und sucht sich so eine kleine Tanne aus und schneidet ab und sagt, Papa, wir haben einen. In unserem Waldstück habe ich eine Tanne gefunden, die wir in Weihnachten feiern. Und dann sagt mein Vater, das gibt's doch nicht. Wir haben doch in unserem Waldstück keine so kleine Tanne. Wo hast du her? Ich bin mit meinem Vater in den Wald gegangen. So unser erstes Weihnachten, christliches Weihnachten. In den Wald gegangen, um zu zeigen, wo sie die Tanne her hat. Und dann sieht mein Vater, wo sie das her hat, wo sie geschnitten hat, diese Tanne. Das war aber Nachbar. Wir haben Weihnachten mit einer gestohlenen Tanne gefeiert. Aber dann hat mein Vater gesagt, wir werden Weihnachten nicht mit einer gestohlenen Weihnachtstanne feiern. Du gehst jetzt schön zu dem Bauern und du sagst, dass wir haben die Tanne gestohlen, wir bezahlen auf die Tanne, aber es ist knapp vergessen. Wir werden Weihnachten nicht mit einer gestohlenen Tanne feiern. Wir werden nie vergessen, das war unser erstes Weihnachten, christliches Weihnachten. Zuerst einmal ein anderes Hokuspokus gemacht. Du musst kein gestohlenes Weihnachten feiern. Mit gestohlenen Tannen feiern wir gestohlenen Güter und Gaben und Tannenbäume und Reiche und was. Hör mir gut zu. So wie meine Schwester damals nicht wissen, woanders sich dieses Bäumchen geholt hat, so holen sich die Menschen von überall nach Hoffnung. Du kannst das echte Feuer haben. Und, weißt du, und wir haben dann so ein schönes Weihnachten gefeiert. Wir haben die Tanne bezahlt, wir haben gutes Gewissen gehabt. Wir haben also mit gutem Gewissen das Bäumchen schmücken können. Und wir wussten, wir haben gutes Gewissen, wir haben nichts gestohlen. Wir haben in Frieden Weihnachten gefeiert. Und Gott gedankt, dass Gott uns diesen Diebstahl vergeben hat. Also, mit, also wo mein Vater sagt, wir müssen Gott danken, dass Gott so gnädig ist, dass wir sogar noch gleich draufgekommen sind, dass alles um sich war. Weihnachten. In Frieden. Ein anderes Weihnachten haben wir erlebt, wir waren im Flüchtlingslager in Wolfertshausen. Und wir wussten auch nicht, wie das, also noch bevor wir mit dieser Tanne, diese Geschichte war noch auf dem Weg zu unserem Leibefesten bleiben. Ja, wir waren ja 10 Personen und wir wollten Weihnachten feiern. Und wir haben einfach gesagt, Herr, weil mein Vater, wir waren aber keine Christen, das war so, nur so 3 Viertel, wir waren im christlichen Land schon, wir waren aus der Sowjetunion draußen im Flüchtlingslager. Und wir werden die Weihnachten feiern. Und das war unsere erste Überraschung, Weihnachtsüberraschung. 10 Personen und nicht reich, nicht vermögend, da hat eine Tür geklingelt und draußen sind 2 große Pakete. Esspakete. Also so. Und dann haben wir zuerst einmal begriffen, Mensch, guck mal, es gibt nicht nur Sozialisten, wir kennen nur Sozialisten bis jetzt. Oder was weiß ich, so Deutsche oder Egoisten. Es gibt auch, es muss auch Christen sein. Kein Name, anonym vor der Tür, 2 Pakete, dann geklingelt an der Tür. Und dann standen dort, Leute waren weg, wir konnten niemandem Dankeschön sagen. Aber wir haben uns so gefreut, es gibt auch noch gute Menschen. Und wahrscheinlich waren es Menschen, die Christus erlebten. Die Christus haben. Wenn du nämlich Christus erlebst, kannst du das nicht für dich behalten. Das musst du mitteilen, das musst du weitergeben, das musst du anderen sagen. Und dann musst du irgendwie dein Herz öffnen. Das war für uns so etwas Überwältigendes, dass wir angefangen haben zu sagen, du, es gibt noch hier in Deutschland nicht nur Egoisten und Materialisten, es gibt auch gute Menschen, die an andere denken. Die haben wir nicht vergessen. Die sogar hier im Flüchtlingslager, wo wir damals waren, dass wir einfach Pakete abladen. Vielleicht kannst du auch die Liebe Gottes weitergeben. Wenn er beschenkt ist, schenkt weiter. Wer gesegnet wurde, segnet weiter. Wer beglückt wurde, macht andere glücklich. Du kannst nur jemanden glücklich machen, wenn du selber glücklich geworden bist. Du kannst jemanden stärken, wenn du selber gestärkt worden bist. Du kannst jemanden heilen, wenn du selber geheilt worden bist. Deshalb, Weihnachten musst du dich erstmal selber erleben, sonst bleibst du im Heiligen. Sonst lebst du im Heidentum weiter und suchst und bekümmerst. Die Gabe Gottes ist Jesus Christus, das Geschenk des Friedens. Und deshalb, ich kann es nicht fassen. Meine Frage ist mich, wo sind wir aufgewachsen? Ohne Weihnachten. Wir haben gelebt unter Sozialismus und dachten, ja, die Menschen sind dort sozial. Aber ich habe erst erlebt, wo wirklich Christen mit Christen begegnet sind. Die Weihnachten erlebten, dass sie dann erst wirklich Sozialisten wurden. Echte wahre Sozialisten. Ein Herz und eine Seele, die einfach das Teilen nicht vergessen haben, das mitzuteilen, das Weitergeben nicht vergessen haben. Wurde letztlich noch, ich will noch einen Gedanken weitergeben, 1897, also vor etwas mehr als 100 Jahren, da wurde das Überseekabel zwischen Brest, Frankreich und New York verlängert, also Telefonverbindung. Und das Schöne dabei war, die erste Botschaft, die über den Atlantik gegeben wurde, hier auf dem Morseapparat, war Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Das war die erste Botschaft, die von Brest nach New York gegangen ist. Untersee. Und das ist die Botschaft, die Engel vom Himmel auf die Erde brachten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Also durch Weihnachten bekommt sogar das Leben in dieser Welt einen Sinn. Ehre Gott und Frieden auf Erden. Das ist mein Gebet, dass Weihnachten bleiben möge. Dass Weihnachten einfach ausgebaut werden möchte. Und dass dieses Spiel von Weihnachten viele Menschen öffnet für das Evangelium. Und ich denke, gerade am Heiligen Abend, die Kirchen, auch wenn nicht alles übervoll werden, aber doch werden sich für mehr Menschen gehen in die Kirche, wie sonst das ganze Jahr über. Ich möchte beten, dass Gott die Pfarrer benutzt, die Prediger benutzt, alle Institutionen benutzt, wo Weihnachten gepredigt wird. Es gibt ein Spiel, sogar im Fernsehen, die Weihnachten übertragen, dass da ein Funke Gottes überspringt und Menschen Weihnachten erleben in dieser dunklen, ungerechten, eiskalten Lebenszeit, Weltzeit. Lass uns aufstehen und lass uns für den Gottesdienst am Heiligabend insbesondere beten, dass Gott viele Menschen berühren möchte und dass die Engel ausschwirren und überall Weihnachtsbotschaft verkündigen. Heute noch. Und dass Gott die Hirten benutzt und dass die Kunde von dem Kind verbreiten. Dass Gott die Pfarrer, die Prediger, die Pastoren, die Messdiener, wen auch immer, Bischöfe und Päpste benutzt, um die Botschaft von Weihnachten weiterzubringen. Herr, ich möchte ganz besonders den Heiligabend beten. Und ich möchte ganz besonders Heiligabend hier in Deutschland und weltweit und überall, wo es ist, dass es wieder ganz klar betonen, der Heiland ist euch geboren. Jesus ist gekommen, der verheißene Messias, der Erlöser ist da. Weltfreue, die Christ ist da. Heiland, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist, dass ich dieses Licht begreifen durfte, dass ein Licht in meinem Leben angezündet. Und im Leben so viele andere Menschen, ich bin so dankbar für die ganzen Weihnachtsmenschen, die dieses Licht erlebt und erfahren haben. Aber Herr, wir wollen das nicht für uns behalten. Die ganze Welt soll erfahren, der Heiland ist geboren. Gott, du möchtest die Menschen sehen. Du möchtest auf den Morgen Gottesdienst sehen. Du möchtest all die Gottesdienste sehen, die überhaupt ganz besonders in dieser Weihnachtszeit stattfinden, so recht und schlecht. Herr, du kannst eine tödliche Predigt benutzen, um deinen Namen zu verherrlichen. Du bist auch in einem Stall zur Welt gekommen. Die Engel haben auch den Hirten im Weg gemacht und verloren, dass sie von dir unterkündigt. Draußen in der kalten Nacht. Herr Jesus, und lass das zu diesen Engeln, die himmlische Herrscher dazu gesellen mögen, dass die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt noch in den letzten Tagen der Welt- und Heilsgeschichten offenbar werden mögen. Dass viele erfahren, Jesus ist da. Und dass niemand verzweifeln muss. Und niemand verzagen muss. Und niemand sich das Leben nehmen muss. Jesus, der Retter, ist da. Herr Jesus, und ich möchte ganz besonders für die Depressiven und Schwermütigen beten. Immer wieder, ich komme mit so vielen Menschen zusammen, wo die Menschen, ganz besonders in dieser Weihnachtszeit, aber grundsätzlich seit diesem Selbstmord des Fußballspielers, weil diese Menschen selbstmordgefährdet sind, die keine Hoffnung haben, die sich aufgeben, die nicht mehr das Leisten, und denken, sie können nicht mehr das Leisten, und geben sich auf und darf sich vor den Zug oder was weiß ich springen, was auch immer. Heiland, du möchtest diesen depressiven Menschen ganz besonders in dieser Weihnachtszeit begegnen und zünde diesen Menschen ein besonderes Licht in ihrem Leben an, dass sie Hoffnung fangen. Halleluja, Jesus, du bist das Licht der Welt und du bist gekommen, dass die Menschen nicht mehr im Dunkeln sind. Herr, wenn wir in unserer Umgebung irgendwo einen depressiven Menschen haben, wir möchten Weihnachten bringen, die Botschaft von Weihnachten, Jesus lebt. Halleluja, Jesus ist da. Danke, Jesus, für dein Fest, das wir bald feiern werden und immer wieder feiern dürfen und dass viele Menschen das Geheimnis des Lebens bei dir entdecken mögen, mit der Hilfe und Beistand des Heiligen Geistes. Amen.